Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, der Podcast, den ich mit Raphael aufgezeichnet habe, ist besonders interessant, weil er über Kommunikation und die Rolle von Kommunikation und die Wichtigkeit von Kommunikation in BI-Projekten spricht. Raphael ist ein ganz bekannter Teilnehmer und Sprecher, aktives Mitglied auf der TDWI in München und auch sonst im TDWI. Und er sagt ganz klar, ein BI-Projekt ist nur erfolgreich, wenn wir es schaffen, einen Mehrwert zu erstellen. Und dieser Mehrwert, das kann natürlich nur derjenige bewerten, der am Ende mit diesem Ergebnis umgehen muss. Und den Mehrwert an sich können wir nur generieren, wenn wir wissen, wie wir gut kommunizieren. Ganz interessant dabei, er hat ganz viel Erfahrung mit dem Thema Psychologie. Ist da familiär vorgeprägt, möchte ich sagen. Und er gibt mir so ein paar wichtige Maßgaben mit auf den Weg. Wie zum Beispiel, dass man ganz früh schon den Dialog zu dem Fachanwender sucht, dass man eben tatsächlich auch mal malt und solche Werkzeuge in die Hand nimmt und klein anfängt und vor allen Dingen immer weiterredet. Was er sonst noch so für Tipps hat, hört ihr im Podcast. Ich freue mich, euch gleich wieder zu treffen. Stay tuned.
Welcome to the Data Universe. Data, Information, Knowledge powered by TDWI. Wir sind die größte Data und Insights Community in Europa. Bei uns bleibst du informiert. Hersteller unabhängig mit fachlich tiefen Einblicken und stets am Puls der Zeit.
So, einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Podcast. Ich mache einen kleinen Trommelwirbel für Raphael. Ich möchte heute mit Raphael so ein paar Highlights aus seinem Vortrag besprechen, Punkte, die ihm besonders wichtig sind, und möchte natürlich auch ein kleines bisschen das tun, was wir auf der TDWI-Konferenz immer nur sehr knapp tun, nämlich vielleicht den Sprecher dahinter ein kleines bisschen kennenlernen. Also jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen, Raphael.
Ja, vielen Dank, Claudia. Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Schön, dass du da bist. Ich habe eine kleine Tradition beim TDWI, und zwar stelle ich ein paar Fragen am Anfang, damit wir dich ein bisschen kennenlernen können. Die erste Frage ist sehr, sehr einfach, oder die ersten zwei Fragen, und zwar: Wer bist du und wo und als was arbeitest du?
Genau, ich bin der Raphael Branger, wie man hört, unmissverständlich, ich komme aus der Schweiz. Ich arbeite als Principal Consultant für Data and Analytics bei der Firma IT Logix, und das seit nunmehr 23 Jahren.
Den Schweizer hört man angenehm raus.
Dankeschön.
23 Jahre ist schon eine ganz schön lange Zeit. Ja. Wann hat es denn zwischen dir und den Daten Klick gemacht? Vor 23 Jahren oder schon eher?
Ja, noch ein bisschen früher. Das war mit 14 Jahren. Also als ich 14 Jahre alt war, habe ich auf eine PC Go, war es glaube ich, eine CD. Damals gab es noch so CD-ROMs mit einer kostenlosen Testversion von Microsoft Access. Irgendwie mir die geschnappt, habe keine Ahnung gehabt, was eine Datenbank ist, aber letztendlich das hat mich nicht mehr losgelassen, und seither bin ich eigentlich meine ganze schon Teenage-Jahre, aber dann eben auch die berufliche Karriere im Datenkontext unterwegs. Also schon ganz eine lange Zeit.
Wollte ich sagen, das ist eine ganz schön lange Zeit und eine Jugendliebe geheiratet sozusagen.
Das ja, ist sozusagen. Ich bin glaube irgendwo mal falsch abgebogen. Andere haben sich eine Nintendo gekauft. Ich habe Microsoft Access ausprobiert und relationale Datenbanktheorie gelernt mit 15.
Das ist
mehr. Kann passieren.
Ziemlich cool. Passt sehr gut zu diesem Feld. Schön. Was möchtest du uns über dich erzählen, was wir nicht im Lebenslauf nachlesen können?
Genau, dass ich eben, ich war also nicht nur der Nerd, ich habe in einer Hip-Hop-Street-Dance-Crew mitgetanzt, so zwischen 16 und 20 Jahren. Genau, das gibt es noch so nicht digitale Fotos von irgendwelchen Auftritten und so, aber hat auch sehr Spaß gemacht, war ein guter Ausgleich eben dann eher so zum Schule- und kopflastigen Datenthema, genau.
Sehr cool, sehr viel mit Körperbeherrschung. Jetzt sind bestimmt alle traurig, dass es ein Podcast ist und kein Videocast, aber wir behalten es auf jeden Fall im Kopf, wenn wir dich mal live treffen. Sehr cool. Und jetzt noch eine wichtige Frage. Du hast gerade schon gesagt, du bist schon ganz schön lange bei deinem Arbeitgeber. Was genau macht ihr eigentlich im Bereich Data and Analytics?
Genau, wir machen klassisch Business Intelligence Beratung, da kommen wir eigentlich her. Ursprünglich, ich habe mit Crystal Reports meine ersten Gehversuche gemacht, sind dann eben auch in Richtung Data Warehousing, haben wir uns weiterentwickelt und dann vor rund 10 Jahren die ersten Data Scientists angestellt, und dann ein Team aufgebaut im Bereich Machine Learning Und heute natürlich sind wir auch KI-Experten, aber das Brot- und Buttergeschäft ist nach wie vor die Datengrundlage zu bauen, um eben KI überhaupt zu ermöglichen, Daten aus verschiedensten Quellen zusammenzutragen, zu harmonisieren und letztendlich eben dann auch für Fachbereiche zugänglich machen, sodass diese Daten nutzbar werden. Weil, wie gesagt, wenn da sicher noch drauf kommen, eben Technologie allein ist ziemlich nutzlos, wenn die Menschen nicht lernen oder irgendwo mit auf diese Reise genommen werden, wie sie das dann auch einsetzen können. Genau. Aber das ist so unser Wirkungsgebiet.
Klassische Beratung sozusagen mit den wichtigsten Werkzeugen an Bord. Schön. Ja. Vielen Dank für deine Vorstellung. Jetzt habe ich noch 5 kurze Satzanfänge für dich. Der erste Satzanfang kommt: Montagmorgens
stehe ich mit meinen beiden Kindern auf und mache Frühstück.
Das klingt so, als könnte man das jeden Morgen die Woche tun. Schön. Ich habe noch nie.
Ich bin noch nie Bungee-Jumping gewesen oder gemacht.
Okay, cool. Ich kann besonders gut
mit Leuten quatschen.
Das finde ich auch. Bevor ich ins Bett gehe.
Dann gehe ich gerne nochmals auf den Balkon und lese ein Buch, ganz analog.
Und BI bedeutet für mich?
Mehr als nur Beruf, da ist wirklich schon sehr viel Passion mit dabei bei mir.
Sehr, sehr schön. Ich bin auch noch nie Bungee gesprungen.
Ach, das beruhigt mich jetzt.
Es gibt noch irgendjemanden außer mich, der gefühlt waren alle anderen schon x-mal da drauf. Na schön, wie gesagt, Raphael, ich freue mich sehr, dass du auf der TDWI bist. Das ist natürlich die Konferenz, wo man sich zu den Fachthemen austauscht und vor allen Dingen auch ein bisschen Inspiration bekommt, was andere tun. Und ich fand dein Thema tatsächlich sehr, sehr interessant. Und zwar heißt dein Vortrag Zwischenmenschliche Kommunikation, der Schlüssel zu erfolgreichen BI-Projekten. Genau. Warum fand ich es besonders interessant? Wir machen natürlich auch das Thema BI und beraten da und so weiter. Und manchmal ist die erste Frage, was ist eigentlich ein erfolgreiches BI-Projekt? So einfach ist das nämlich nicht. Manchmal bekommt man ja mit dem ersten Schritt schon das Datenqualitätsprojekt dazu geschenkt. Und bis man das abgeschlossen hat, dann, to be continued. Aber deswegen kommt meine etwas ketzerische Frage zum Anfang zugegebenermaßen. Was ist denn für dich ein erfolgreiches BI-Projekt?
Ich meine, die traditionelle Antwort wäre ja in Scope, on time, in budget, oder? Was auch immer dann der Scope ist. Und da beginnt es ja dann eben. Also ich glaube, ein erfolgreiches BI-Projekt ist, wenn wir am Schluss einen Nutzen schaffen können. Also eben nicht nur in ein Tool hinstellen, sondern wenn wir Menschen dazu befähigen, mittels Daten letztendlich, und das habe ich jetzt heute aus der Keynote gelernt bei der Julia Zuckriegel, eben eigentlich das Bauchgefühl mit Daten untermauern oder manchmal auch widerlegen können, aber durchaus in diesem Spannungsfeld zusammen eigentlich Bauchgefühl und Daten dann letztendlich in unserem Geschäftsalltag bessere Entscheide treffen können, ja, die eben auch besser fundiert treffen können, objektiver treffen können, trotz allem Bauchgefühl, das unbedingt da auch mit schwingen muss. Genau. Und insofern, ja, würde ich sagen, dass ein erfolgreiches BI-Projekt ist dann, wenn wir es schaffen, in der Praxis einen Nutzen zu erzeugen durch das BI-System oder die Landschaft, die wir entsprechend bauen und weiterentwickeln.
Und das ist vielleicht auch schon ein ganz entscheidender Punkt, dass man eben tatsächlich auch manchmal sagen muss, man muss so auf dem Weg dahin was erreichen, ne? Und dass man eben doch durchaus manchmal damit leben muss, dass ein BI-Projekt vielleicht nicht immer genau dort endet, wo man am Anfang dachte, das wäre das Scope. Ja. Wer an die anderen Podcasts denkt, die Arena hat auch gesagt, wir haben gedacht, wir machen da mal schnell was und dann ist es ein BI-Strategieprojekt geworden. Oder eben, wie ich sagte, ein Datenqualitätsprojekt oder so, wie du sagst, wenn man zumindest etwas erreicht hat an Ansichten. Das finde ich eine ganz wichtige Definition. Ich glaube, wie gesagt, dass dein Thema sich sehr gut einbettet in Themen, die aktuell intensiver auch am Markt betrachtet werden. Am Markt heißt das einfach auch, die Kunden davon bewegt werden, eben von dem Thema Data Culture. Und wie kommen wir eigentlich dahin, dass ich sag mal, die Technologie adaptiert wird von Menschen. Das ist, glaube ich, keine neue Frage. Also BICC aufstellen und Kommunikation war schon immer dabei, fand ich. Aber ich habe das Gefühl, dass es doch jetzt mehr ein Augenmerk geworden ist, dass mehr darauf geblickt wird. Was bedeutet das eigentlich konkret? Tja, und was, wie siehst du es? Also was ist für dich im Prinzip der Auslöser, dass du das als Schlüssel siehst?
Genau. Also es geht tatsächlich zurück ins, in die Zeit meines Gymnasiums. Und als ich am Gymnasium war, da habe ich unter anderem das Schwerpunktfach Psychologie besuchen dürfen. Und was mich da besonders angesprochen hat, ist eigentlich die Kommunikationspsychologie. Dann kam noch dazu, dass ich Sohn eines Psychotherapeuten bin. Und der hat mich dann gerne mal am Wochenende abgefragt und mir seine aktuellen Fälle geschildert. Und ich durfte dann beantworten oder ich sage mal eben den Therapeuten spielen und mal meine Meinung dazu abgeben. Und insofern habe ich dort zuerst einmal ein bestimmtes Verständnis von Kommunikationspsychologie mitgekriegt und später dann an der Universität habe ich mich weiter mit dem Thema beschäftigt und durfte meine Bachelorarbeit zusammen mit einer Linguistin schreiben als Dozentin, wo es dann eben auch darum geht, was hat interpersonelle Kommunikation für eine Bedeutung oder was spielt es für eine Rolle, wenn man IT-Systeme oder eben jetzt auch im spezifischen BI-Systeme aufbaut. Und da habe ich gelernt, dass es durchaus unterschiedliche Ansichten oder Vorstellungen gibt, was Kommunikation ausmacht. Und ich glaube, wenn man da das Richtige oder wenn man da ein falsches Verständnis hat, dann führt es zu ganz viel eben Missverständnissen, Leute, die sich eben nicht verstehen. Und ich glaube, gerade was du gesagt hast, oft ist es ja so, dass zu Beginn eines Projekts der Scope noch gar nicht so trennscharf, klar, schwarz auf weiß vorhanden ist. Und selbst wenn man das Gefühl hat, es ist so, merkt man dann im Laufe des Projekts, dass doch alles ein bisschen anders ist. Und ich bin überzeugt, dass das eben genau mit diesem Kommunikationsverständnis etwas zu tun hat.
So, mit der Historie finde ich es interessant, dass du nicht noch einen kleinen Einschlag oder Umweg oder Mitweg über Psychologie genommen hast oder Ähnliches, weil das klingt ja doch nach einer intensiven Inspiration. Ja. Sehr cool. Was hat dir das mitgegeben so? Also, dass eben auch schon so ein bisschen die Menschlichkeit eine Rolle spielt und?
Ja, und vor allem das Kommunikation. Ich habe Kommunikation zuerst im Gymnasium als Modell kennengelernt, wo es um Nachrichtenaustausch geht. Und das werde ich auch in meinem Vortrag aufzeigen. Ich habe wirklich ein Bild noch aus meinem Lehrbuch von damals, also das waren so späte 90er Jahre genommen, und habe dann auch zurück später eigentlich dann recherchiert, wo kommt das her? Und das kommt geht wirklich zurück auf Bell Telephone Labs und den Claude Shannon beispielsweise. Und der hat eine Kommunikationstheorie entwickelt, aber der hat das ursprünglich gar nicht für die zwischenmenschliche Kommunikation entwickelt, sondern eben für Maschine-zu-Maschinen-Kommunikation. Und das ist dann erst 10, 20 Jahre später wurde das in der Sozialwissenschaft, wurde das dann wie übertragen auf, ja, wir könnten ja eigentlich dieses Modell auch nehmen, um zwischenmenschliche Kommunikation zu erklären. So ein bisschen funktioniert das ja schon so, dass da irgendwie, so wie wir jetzt auch im Gespräch sind, Nachrichten ausgetauscht werden. Und doch spürt man instinktiv, dass zwischenmenschliche Kommunikation doch noch ein bisschen mehr ist, als dass man einfach versucht, eine Nachricht, ich sag jetzt mal, zu kodieren in Schallwellen und dann dekodiert dein Gehör und dein Gehirn diese Schallwellen wieder. Da schwingt auf der zwischenmenschlichen Ebene sehr viel mehr mit. Und das habe ich dann erst eigentlich später gelernt, dass es da um Aufbau eines gemeinsamen Verständnisses geht. Und der Schlüssel dabei ist, dass sich eben das Verständnis auf beiden Seiten der Kommunikationspartner simultan parallel entwickelt. Also das heißt, wenn ich dir zum Beispiel jetzt erklären würde, wie mein Dashboard aussehen soll oder was ich da für Anforderungen habe, dann ist das in der Regel nicht so, dass ich für mich schon ein fixfertiges Verständnis davon habe, sondern dadurch, dass ich es dir erkläre, verändert sich eben auch mein eigenes Verständnis. Und das, glaube ich, ist mindestens eine Möglichkeit zu erklären, warum sich manchmal Anforderungen im Laufe des Projekts verändern. Nicht, weil sie vorher objektiv anders waren, sondern weil man erst durch das gemeinsam drüber sprechen, durch das Formulieren eigentlich selber auch als, ich sage jetzt mal im alten Stil, als Absender der Anforderung da noch einen Transformationsprozess durchmachen. Und das hat mir zumindest so ein bisschen die Augen geöffnet, wie ich auch etliche Situationen im Umgang eben in Projekten dann besser einordnen konnte, warum das passiert, was passiert.
Das ist, glaube ich, wie wir schon gesagt haben, wirklich eine Herausforderung, die viele kennen, dass es dann eben zu sogenannten Moving Targets kommt, also sich verändernde Anforderungen. Mhm. Und dass die eben dann auch dazu führen, dass manchmal ein Projekt fertig ist und tatsächlich drauf geschaut wird und sagt, wer hat das denn so bestellt, in Anführungsstrichen. Ne? Das ist die Frage, die dann öfter mal aufkommt. Und darf ich fragen, hast du das Mittel gefunden, um das positiv zu beeinflussen? Oder wie ist dein Grundsetting, um zu sagen, ich finde, ich bekomme da eine gute Kommunikation rein? Weil ich glaube, das ist die größte Herausforderung, vor der auch sehr viele in der Praxis stehen. Man hat da also jemanden durchaus voller Willen sich gegenüber sitzen, der wirklich seine Anforderungen preisgeben möchte. Also man braucht das aus meiner Sicht selten auch von Unwillen beim Anwender zu schieben. Gut, manche sagen auch, ich will das gar nicht, ich kann das super in Excel. Aber das ist ja wirklich selten der Fall.
Oder? Ja, genau. Ja, ne, das ist ich sage es mal so, es gibt sicher auch da nicht das Patentrezept schlechthin, aber es gibt durchaus Elemente, die mir helfen in den Situationen. Das beginnt zuerst einmal damit, dass wenn du die Vorstellung hast, dass das Gegenüber genauso noch daran ist, sein oder ihr Verständnis zu entwickeln, dann bedeutet das, dass wir möglichst früh und rasch in einen Dialog treten müssen. Das ist das eine. Dass ich also nicht davon ausgehe, dass ich sage jetzt mal als Anforderer, die Anforderungen zum Beispiel in ein Dokument niederschreibe, das über den Zaun werfe und dann kann der Empfänger dann letztendlich das wieder dekodieren und versuchen, die Lösung zu entwickeln. Weil dann haben wir das Problem, dass sich dieser Verständnisbildungsprozess asynchron entwickelt zwischen dem Absender und dem Empfänger. Und das ist zum Beispiel ein Element, das dann auch wiederum zum Beispiel bei einem agilen Vorgehen aufgenommen wird, dass du eigentlich ja beim Backlog Refinement beispielsweise hingehst und versuchst genau diese Brücke zu schlagen, dass Leute, die dann am Schluss die Lösung entwickeln, möglichst früh mit denjenigen Personen im Austausch sind, die eben daran sind, sich zu überlegen, was brauchen sie denn überhaupt. Und dieser Austausch, der befruchtet sich gegenseitig. Und das heißt auch nicht, dass man im Nachhinein da nichts aufschreiben soll, aber wichtig ist, dass der Austausch, der Dialog, der soll eigentlich zuerst sein, weil wir dadurch genau diesem, ich sage jetzt mal naturell, wie die zwischenmenschliche Kommunikation funktioniert, gerecht werden. Das ist die eine inhaltliche Ebene. Und die andere Ebene, die ich wichtig finde, das hat mit emotionaler Intelligenz zu tun. Da kann man fragen, was hat emotionale Intelligenz mit BI zu tun? Ich glaube eben insofern ganz viel, dass Kommunikation erfolgt eben nicht zwischen zwei Maschinen, die nach einem bestimmten TCP/IP-Protokoll Nachrichten austauschen. Da hat es keine Emotionen drin. Aber wenn Menschen miteinander sprechen, dann sind das eben Menschen in ihrem ganzen Sein. Und da gehören Emotionen dazu. Das haben wir auch heute in der Keynote von der Julia sehr eindrücklich vor Augen geführt bekommen, dass Emotionen ist nicht ein Fehler im System, sondern es ist das System an sich. Und wenn wir so tun, wie wenn es keine Emotionen gäbe und wir alle komplett rationale Wesen sind, so wie der Mr. Spock oder so, dann, dann verkennen wir eigentlich eine zentrale Realität. Und deswegen ist es zum Beispiel für Teams wichtig, dass sie sich überlegen, einerseits auf der individuellen Ebene, was bringe ich für Emotionen jetzt im heutigen Tag, ins heutige Meeting mit, aber dass man sich auch eben überlegt, was haben wir als Team insgesamt für die Emotionen. Und man kann das Ganze sogar noch ausweiten, meine Gruppe oder mein Team im Austausch oder im Zusammenspiel mit anderen Gruppen, weil auch da Emotionen herrschen. Man denke nur, das BI-Team im emotionalen Verhältnis zu Enterprise-Architekten oder zum Datenbankadministrator, da sind ja mindestens in meiner Erfahrung durchaus auch mal heftige Emotionen im Spiel.
Erschütternd, aber ja. Wobei in einer Folge von Raumschiff Enterprise aufgelöst wird, dass Vulkane ja gar nicht so unemotional sind, sondern dass das eine reine Beherrschung ist, dass sie im Gegenteil sehr hochemotional sind. Und das,
okay, ja, das hingegen wusste ich nicht.
Ja, das muss man über Mr. Spock, da kommt dann irgendwann mal sowas. Gut, aber eben hier zu tricky Details sprechen. Aber ich verstehe vollkommen, was du meinst, weil wir natürlich versuchen auch mit einer gewissen Transferleistung in technische Systeme Objektivität immer herzustellen. Und diese Objektivität mag in Bezug auf Zahlen manchmal gegeben sein, wenn sie sehr gut sag mal, beschrieben sind fachlich und vielleicht auch technisch gut unterlegt. Aber auch diese Objektivität hat ja schon Grenzen. Ne? Wie werden Zahlen erhoben? Wie ist das drumherum? Wie ist das Setting? Ja. Wie sind die Regularien? Ne? Und ja, das andere. Das andere ist natürlich, dass wir ganz einfach immer mit Menschen nach wie vor reden. Aber wie ist es denn, wenn wir dann so weit gehen, dass tatsächlich die menschliche Komponente noch ausgeschaltet wird und vielleicht Automation drin liegt? Ich will mal noch nicht von KI sprechen, aber das ist natürlich ein Schritt, den wir immer noch gehen können, dass wir sagen, also wenn es dann perfekt funktioniert, dann ist natürlich die Bewertung, was ist perfekt noch bei demjenigen, der das System einführt. Dann wird man natürlich ein bisschen mehr Emotionen rausnehmen.
Ja, wobei, also es gibt die Emotionen auf zwei Ebenen. Es gibt ja die Emotionen sozusagen als Entwicklungsteam und auch zwischen denjenigen Personen, die eben eine Anforderung haben. Und solange nicht auch diese Komponente automatisiert wird, wo eigentlich die KI oder irgendein technisches System einem anderen technischen System sagt, du bau mir jetzt mal das BI-System, ich glaube, da sind wir noch ziemlich weit weg davon. Also ich glaube, am Schluss sind es doch immer noch Menschen, die dann letztendlich auch sagen, hey, ich muss da entscheiden, weil Stand heute kann KI vieles, aber sie kann und darf nicht selber entscheiden oder Verantwortung in dem Sinne übernehmen. Das wird sich zwar auch weiterentwickeln, das ist klar, aber ich glaube, da werden wir immer mindestens den Kommunikationsanteil haben. Und kleine Klammerbemerkung, jetzt wo wir mit der KI ja eben in unserer Sprache sprechen, haben wir plötzlich auch die Issues der Mehrdeutigkeit, die unsere menschliche Sprache eben hat, dass Begrifflichkeiten, wenn sie nicht eindeutig definiert sind, durchaus auch für die KI missverständlich sind. Also das heißt, selbst wenn ich alle meine Anforderungen nicht mehr dem BI-Berater von ITLogix, sondern der KI von ITLogix diktieren muss, auch da ist es wichtig letztendlich zu verstehen, dass sich mein eigenes Verständnis im Dialog mit dem Menschen oder mit der KI laufend weiterentwickelt. Und die andere Ebene, wo ich glaube, dass die Emotionen noch viel eine größere Rolle spielen, ist eigentlich bei der Nutzung des BI-Systems. Wir haben ja vorhin gesagt, ein erfolgreiches BI-Projekt oder ein erfolgreiches BI-System letztendlich ist eines, das genutzt wird. Und ich sehe dort natürlich, gerade wenn durch ein BI-System eben mehr Transparenz geschaffen wird, dass plötzlich durch Zahlen sichtbar wird, dass irgendetwas in einem Bereich des Unternehmens nicht so optimal läuft, sei es übergreifend oder sogar aufs eigene Individuum runtergebrochen, das schürt als erstes mal eine Abwehrreaktion. Und Abwehrreaktion ist emotional, das ist gar nicht unbedingt eben rational. Und ich glaube, auch da hilft es, sich zu überlegen, jetzt als Team, das nicht nur das BI-System baut, sondern sich auch überlegen muss, wie können wir eigentlich so eine datengestützte Kultur entwickeln, wie adressieren wir diese Abwehr- und Angstreaktion, die das automatisch zuerst einmal auslöst, allein schon, weil vielleicht gewisse Auswertungen neu sind oder eben neue auch Möglichkeiten anbieten. Und ich glaube, da hilft es auch, wenn man sich dieser Komponente, dass es da Emotionen gibt und dass man mit denen aber, ich sag mal, intelligent umgehen kann, dass man sich dem bewusst wird.
Das ist, glaube ich, auch eine Situation, die viele von uns kennen. Da kommt die Zahl und plötzlich haben alle noch 3 Kommentare einzufügen, warum die Zahl ist, warum das so eigentlich gar nicht genutzt werden kann. Mhm. Und das ist, glaube ich, genau die Abwehrreaktion, von der du sprichst. Dass wir eben versuchen zu erklären, wenn etwas mal nicht so optimal aussieht, warum das so ist und dass man eigentlich natürlich auch die Sorge hat, wie es bei dem Gegenüber ankommt. Also was passiert mit der Information, die erstmal anscheinend objektiv rausgeht?
Also das war genau auch so ein Schlüsselmoment für mich, dass ich nicht nur auf meine eigene Emotion schauen muss, sondern dass allein dadurch, dass ich mir selber bewusst werde, dass die andere Person genauso Emotionen hat und entsprechend auf auch eigentlich eine Art objektive Nachricht durchaus zuerst einmal emotional reagiert, weil das viel tiefer in unserem auch Körper verwurzelt ist, biologisch, dass ich das gezielt steuern und ich sag mal mitigieren muss. Ja, wenn ich da gezielt einen Rahmen schaffe und auch zum Beispiel eben eine Vertrauensgrundlage schaffen zwischen mir und dem Gegenüber, dann habe ich einen ganz anderen Zugang zu dieser Person, um auch etwas, was zuerst Abwehr auslöst, dann eben in einen wiederum eigentlich positiven Rahmen setzen zu können.
Jetzt hast du noch was Wichtiges angesprochen, finde ich, weil ich glaube, das unterscheidet schon, ich sag mal, sehr frühe, BICC-Modelle, so der 2010er Jahre. Wir haben dort sehr oft über Rollen gesprochen, was ja im Prinzip immer eine aufgabenbezogene Abstraktion von konkreten Aufgabenträgern ist. Und die haben wir sehr selten aus meiner Sicht mit irgendeiner emotionalen Perspektive ausgestattet, sondern du bist jetzt der Rollenträger. Also viel, ich sag mal, viel abstrakter kann man ja Menschen in so einem Kontext auch gar nicht betrachten, als dass man sagt, hey, du kriegst eine Aufgabe über und die ist schon als Rolle für dich ausgefertigt. Wir spielen ja eigentlich auch Rollen, beispielsweise in Spielfilmen. Und jetzt kommt eine ganz andere Sicht darauf, nämlich dass Rollen auch Emotionen haben und eben diese Emotionen nochmal eine wichtige Rolle spielen, dann eben ein Teil des ganzen Verständnisses werden. Das finde ich nochmal einen wichtigen Punkt. Und du hast noch was anderes Wichtiges aus meiner Sicht gesagt, nämlich auch diese Entwicklung, klar, auch während einer Anforderung schon definiert. Weil wir ja oft die Idee haben, davon hat uns agile Entwicklung so ein bisschen weggebracht, natürlich schon, so wasserfallartig, wir definieren eine Anforderung, dann machen wir das mal schnell, der guckt drauf, sagt noch drei kleine Minor Changes und dann sind wir schon durch. Und dieses idealtypische Bild, muss ich auch ehrlich sagen, das trifft einfach auch bei keinem Kunden wirklich zu, also nicht in meiner Erfahrung, und man verliert sich dann in der 50. Änderung. Und das Bild, dass man eben auch sich ein entwickelndes Verständnis hat, finde ich, bringt natürlich auch ein gewisses Verständnis bei demjenigen, der die Anforderungen umsetzt, weil er plötzlich versteht, dass das Gegenüber nicht einfach nur wild fantasiert, um die Anforderungen zum hin- und her springenden Hasen werden zu lassen, den man nicht erschießen kann, sondern dass der andere sich wirklich damit weiterentwickelt und dass diese Weiterentwicklung aber Zeit kostet, was natürlich jetzt auch eine andere Erkenntnis, die wir gleich mal haben müssen. Unsere am Anfang immer so schön geschätzten, ja, wir brauchen nur 5 Tage für die Anforderungen, können sich natürlich dann auch stark verändern und dann diese Budgetschätzung stark in Frage stellen, was natürlich bei Agilität schon ein bisschen mitgedacht ist, was aber trotzdem zumindest in meiner Erfahrung oft auch ein Problem darstellt, weil viele Unternehmen trotzdem in Budgets denken, wenn es nicht in-house ist.
Absolut. Ja. Ich glaube, dort ist einfach wichtig zu verstehen, dass wir bevor, andersrum, ich glaube, es ist dort zentral, dass wir möglichst wenig Geld ausgeben, um die ersten Schritte für dieses gemeinsame Verständnis zu gehen. Und zwar Geld in dem Sinn, dass wir schon ganz viel implementieren. Ja? Also ich gehe des Öfteren hin und in dieser Startphase im ersten Dialog eben zwischen mir als möglichem Umsetzer und der Person, die was will von einem BI-System, dass wir einfach mal auf einem Flipchart oder einem Blatt Papier einfach mal aufzeichnen. Und da ist es super günstig, das Blatt einfach nochmals zu zerknüllen und nochmals vorne anzufangen. Ja, also dann eben doch wieder auch in Excel oder so einfach mal einen einfachen Prototyp mit 2, 3 Dummy-Daten, weil allein dadurch, dass du eben auch da nicht mehr nur auf der Sprachebene, sondern irgendwo mit einem Hilfsmittel arbeitest, kannst du diesen Prozess massiv beschleunigen und eben zu tiefen Kosten. Und das ist ein weiterer Aspekt dieses Medium-Assisted Communication, nennt sich das, also dass du irgendein Medium nimmst, eben zum Beispiel einen Flipchart, und deine verbale Kommunikation ergänzt um so ein Ding oder auch dimensionale Modellierung. Einfach mal mit, und das ist etwas, was man auch mit einem Fachanwender machen kann, der muss da auch nicht alle Kimball-Bücher gelesen haben, einfach mal aufzuzeichnen, hey, da haben wir Kunden, da haben wir Produkte, in der Mitte haben wir irgendwelche Kennzahlen, wo wir irgendetwas zählen, das nicht einfach nur in Sprache oder in Text, in einem Word oder noch schlimmer in einem Jira-Ticket reinzuschreiben, sondern wirklich mal ein Bild zu machen und dann da auch sofort so den Feedback-Loop zu schaffen, habe ich dich da richtig verstanden? Hast du das auch so verstanden? Und plötzlich kommt genau aus dem Prozess, habe ich x-mal erlebt, ja, es stimmt fast, aber da, das habe ich mir jetzt, wo du das so erzählt hast, habe ich mir überlegt, da haben wir noch den und den Spezialfall, wie könnten wir das zum Beispiel abbilden? Und ich glaube, wenn man es da hinkriegt, in dieser Startphase durchaus auch Timebox zu sagen, hey, wir nehmen uns einfach mal 4 Stunden, dann glaube ich, hat man nach diesen 4 Stunden schon ein viel besseres gemeinsames, auch ich sag mal, am Schluss Gespür, doch, da kriegen wir was in 5 Tagen hin. Oder man merkt sofort auch, okay, das und das Thema, das müssen wir wie ausklammern, weil wenn wir das auch noch reinnehmen, dann ist es wieder unbekannt, wie lange wir dafür brauchen. Und ich glaube, deswegen plädiere ich so sehr, dass man sehr früh in diesen Dialog zwischen Umsetzer und auftraggebender Person letztendlich kommt, weil die sich gegenseitig unterstützen können.
Das klingt nach einem fantastischen Schlusswort, um ehrlich zu sein, Raphael. Also ich nehme noch mal ein paar wichtige Punkte für mich, fasse ich nochmal zusammen. Also zum einen frühen Dialog gehen und aufwandsarm, aber eng zusammen mit demjenigen arbeiten. Ja. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir begreifen, dass die da sitzen, emotionale Wesen sind. Und dass das vielleicht auch sogar uns bereichern kann, weil wir dann besser wissen, warum die an welchen Stellen wie reagieren. Und dass es natürlich, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, eine Vertrauensbasis erstmal geben muss und erstmal etablieren muss. Ja. Und vor allen Dingen ein gemeinsames Verständnis. Und dieses Verständnis, das ist ja eine Sache, die immer zwischen Menschen entsteht. Und letztendlich, wie du sagst, auch mit einer Maschine zusammen. Ja, die menschliche Sprache ist so herrlich unpräzise, aber wird dann noch schlimmer, wenn man vielleicht, sagen wir mal, unterschiedliche Sprachen benutzt und die vielleicht sogar nur übersetzt, dann ist die Präzision eigentlich nicht mehr vorhanden. Raphael, hat viel Spaß mit dir gemacht. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die wichtigen und ich glaube sehr zentralen Ansichten, weil das, was man am Anfang an Zeit investiert, das spart man am Ende auf jeden Fall ums Mehrfache. Ja. Je früher, desto besser. Und insofern wünsche ich dir jetzt noch eine spannende TDWI. Bis dahin wünsche ich dir jetzt vor allen Dingen noch weiter spannende Vorträge und viel Networking, weil ich glaube auch, das macht in Person, also persönlich einfach sehr viel mehr Spaß.
Danke, Claudia.
Insofern sage ich bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Bis bald.
Danke fürs Zuhören. Ich bin übrigens Kiki, die KI-generierte Sprecherin des TDWI. Der TDWI e.V. ist die wichtigste Wissensdrehscheibe und das größte Netzwerk zum Thema Data and Analytics in Europa. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet zur nächsten Folge aus dem Data Universe.